Neues vom Alten in Wien. Michael Ludwig und die SPÖ gewinnen die Wienwahl gestern klar.
Aber der große Sieger, das ist tatsächlich die FPÖ, die ihren Stimmenanteil sogar verdreifachen kann.
Ja, und der große Verlierer dieser Wahl ist Heinz-Christian Strache, für den die Politikkarriere damit wohl endgültig vorbei ist.
Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Beide Seiten live.
Ja, wir haben heute unter anderem den ehemaligen FPÖ-Politiker Johann Gudenus zu Gast, starten allerdings die heutige Gesprächsserie mit Kaijan Greiner von der SPÖ. Guten Abend, Herr Greiner.
Schönen guten Abend.
Und heute die Meinungsforschung in Person an unserer Seite. Christoph Haselmeier vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse. Schönen guten Abend.
Danke für die Einladung, Frau Ambos. Danke für die Einladung, Herr Wirl.
Starten wir gleich rein ins Interview und ich beginne gleich bei Ihnen, Herr Greiner. Die SPÖ darf gestern jubeln. Sie gewinnt diese Wien-Wahl klar vor der FPÖ und zwar mit 39,5%. Ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings dennoch dabei, denn das Ergebnis ist schlechter als bei der letzten Wien-Wahl um 2,2%. Wie erklärt man sich denn diese Verluste?
Also wenn man sich ansieht, die Ergebnisse der SPÖ Wien in den letzten 30 Jahren, dann sind die ganz, ganz stabil, so zwischen 39 und mit einem Ausreißer 44%. Und das ist ein bisschen besser, glaube ich, als vor 10 Jahren und ein bisschen schlechter als vor 5 Jahren. Aber die SPÖ ist einfach ein stabiler Faktor in der Stadt und auch die Wahlergebnisse der SPÖ sind recht stabil. Ich würde allerdings nicht die FPÖ als den großen Wahlsieger sehen, weil das ist ja maximal die goldene Ananas, die gewonnen haben. Schauen wir mal, die Neos haben ein super Ergebnis gehabt und die Frage ist ja nicht, wer darf zuschauen, wie die anderen Politik machen, sondern wer ist dabei beim Politik machen und da schaut so aus, als ob es für zwei Parteien besser geworden ist. Das eine sind die Neos und das andere, muss man sagen, sind die Grünen.
Zum einen bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn die SPÖ ein Ergebnis verdreifachen würde, das als Sieg und als Gewinn wahrscheinlich betrachtet würde. Zum zweiten, und das ist ganz interessant, können wir uns gleich ansehen.
Sie sind um 10% schlechter als vor 10 Jahren.
Ja, aber sie sind trotzdem im Vergleich zu vor 5 Jahren ein Vielfaches gewachsen. Also wie gesagt, da stimmen
die sind um 8% schlechter als vor 30 Jahren. Also man muss das sagen, das ist immer so ein Jojo bei denen, wo es ganz weit rauf und ganz weit runter geht und jetzt sind sie circa in der Mitte.
Schauen wir uns vielleicht an, woher die Stimmen kommen, die FPÖ da gewinnen konnte. Da sind wir nämlich auch gleich beim Thema. Beziehungsweise wie viele Stimmen die SPÖ da auch verloren hat an die FPÖ. Wir haben da eine Wählerstromanalyse vorbereitet. Die können wir uns gemeinsam ansehen. Herr Haselmeier, aus Datensicht, um das mal zu analysieren, was lesen Sie aus dieser Grafik?
Ja, aus meiner Sicht haben zuerst einmal Regierende in den letzten 5 Jahren in Österreich bei Landtagswahlen ja zwischen 3,5 und 10 Prozentpunkte verloren. Das heißt, Wien ist ja quasi in einer Zwitterfunktion, weil Wien ist auf der einen Seite Stadt und auf der anderen Seite Bundesland und der Bürgermeister ist ja auch der Landeshauptmann von Wien. Also dementsprechend hat er von allen anderen das wenigste Minus eingefahren. Ich erinnere zum Beispiel an die starke Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, 10 Prozentpunkte Minus, aber genauso auch mein Kärntner Landsmann, der Peter Kaiser, Sozialdemokrat, ebenfalls 10 Prozentpunkte Minus. Also die hat's alle erwischt und die SPÖ konnte da in Wien schon deutlich zeigen, dass es anders geht. Was lese ich hier heraus? Es gibt natürlich einen Wähleraustausch zwischen SPÖ und FPÖ im kleinen Sinn, speziell in den Flächenbezirken. Das heißt, ich hier zum Beispiel Simmering, Floridsdorf, aber genauso auch zum Beispiel die Donaustadt. Aber was man noch interessanterweise heraussieht, die Kampagnenführung der SPÖ war durchaus gelungen. Warum? ÖVP und FPÖ sind miteinander kommunizierende Gefäße. Und die haben natürlich auch diesmal sind viele ÖVPler zur FPÖ gewechselt. Aber die ÖVP hat aus meiner Sicht den Fehler begangen, ja, dass sie hier zu einen rechten Wahlkampf gemacht haben. Das heißt, in der Mitte war sehr, sehr viel Platz und die Barbara Nowak, sie ist Landesparteisekretärin der SPÖ und war auch Kampagnenmanagerin, hat auf die moderate Mitte gesetzt. Und dort hat die SPÖ die Wahlen gewonnen. 20% der Karl Nehammer Wähler von Herbst 2024 haben diesmal Michael Ludwig gewählt und 22% von den Neos Wählern, also in dem Fall Beate Meinl-Reisinger, ebenfalls Michael Ludwig. Also zusammengefasst, moderate Mitte angesprochen, dort Stimmen lukriert von Neos und von der ÖVP vom Herbst und gleichzeitig hat man natürlich auch einen Austausch in den Flächenbezirken mit der FPÖ.
Aber ganz kurz, da ist noch einmal nachgefragt, die Themen Sicherheit und Migration waren ja auch jetzt bei dieser Wahl Themen, die auf jeden Fall der Wiener Bevölkerung anscheinend wichtig waren. Zumindest war das auch bei den Umfragen so, die man in diese Richtung gestellt hat. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ist das Thema Sicherheit, das Thema Migration jetzt auch der Grund gewesen, warum die FPÖ sich hier eben verdreifachen konnte? Und hätte hier die SPÖ vielleicht sogar ein bisschen mehr Stimmen noch gewinnen können, wenn sie auch mehr auf dieses Thema gesetzt hätten?
Aus meiner Sicht ist natürlich das Thema Migration in einer Millionenstadt wie Wien immer ein brennendes. Aber diesmal gab es andere Themen, zum Beispiel das leistbare Leben, ja, die Teuerung, ja, aber genauso auch das Gesundheitssystem sind fast stärker als Migration und Ausländer. Das ist natürlich von der FPÖ besetzt und da bin ich nicht ganz der Meinung vom Jan Greiner, das war schon ein Erfolg von den Freiheitlichen, diese Verdreifachung. Ja, man kann ja immer alles vergleichen miteinander. Ihr könnt da sagen, der HC Strache hat jetzt um 30% weniger als noch vor 10 Jahren. Da ist er ja angetreten noch als FPÖ-Parteichef.
Das war alles vor Ibiza.
Aber wir sehen auch noch eines, der urbane Bereich. Und Wien ist die einzige Millionenstadt, die einzige Weltstadt, die wir haben in Österreich. Der tickt anders von den Wählerschichten. Ja, und das ist natürlich ein Thema, mit dem die Freiheitlichen zu kämpfen haben. Und fairerweise, wie gesagt, ich habe schon angesprochen, diese Twitter-Funktion, Bundesland-Stadt, müsste man die Städte vergleichen. Ja, und da sehen wir zum Beispiel das Linzer Ergebnis mit rund um die 15% oder bei Gemeinderatswahlen Innsbruck 18,1. Und vielmals sind sie einstellig. Also da geht es in die Richtung. Aber die FPÖ braucht auf kurz oder lang auch ein Konzept für den urbanen Bereich, weil im ländlichen Bereich, da sind sie ja bereits schon deutlich, deutlich stärker.
Wenn wir die Städte gerade ansprechen, in Graz ist es so, dass es sogar eine kommunistische Bürgermeisterin gibt. Die Frage an Sie, Herr Greiner, ist es da vielleicht auch ein Erfolgsrezept für die SPÖ gewesen, sich eben nicht so klar zu positionieren? Oder müsste man nicht ganz im Gegenteil zum Beispiel auch so ein bisschen eben auf die FPÖ-Wählerinnen und Wähler zugehen, um denen sozusagen so ein bisschen das zu nehmen, dass die FPÖ da sich als Oppositionspartei noch
im Prinzip gelingen kann? Es geht immer darum, sage ich mal, die Bedürfnisse der Menschen, die in Wien leben, ernst zu nehmen. Vollkommen egal, welche Partei sie wählen gerade oder gewählt haben. Und es ist ja nicht so, also Wien ist großartig und toll, aber es ist ja nicht alles perfekt. Und natürlich gibt es Herausforderungen und Probleme. Und die Aufgabe der Politik ist es ja immer, Probleme zu lösen. Es gibt aber auch Parteien, die sehen ihre Aufgabe darin, Probleme zu problematisieren und nicht sie zu lösen. Das ist die SPÖ nie. Die SPÖ ist immer dazu da, um Probleme zu lösen und die auch nicht zu verschweigen oder kleinzureden. Und ich glaube, das ist auch einer der Erfolgsgründe, wieso die SPÖ einfach so stabil in dieser Stadt ist, weil wir Probleme lösen und nicht einfach nur über Probleme reden, sondern wirklich Probleme lösen.
Wäre es da vielleicht auch eine Strategie für die SPÖ, die FPÖ einmal in Regierungsverantwortung zu holen in Wien und zu sagen, okay, jetzt macht's halt, zeigt's halt, was ihr drauf habt, quasi, jetzt müsst ihr die Probleme eben nicht nur benennen, sondern auch lösen tatsächlich. Könnte man damit nicht die FPÖ so ein bisschen entzaubern vielleicht?
Na, aber wir wissen ja, dass die das nicht können. Ab und zu dürfen sie das ja auf Bundesebene zeigen. Und da sehen wir ja immer das Desaster, das sie hinterlassen. Also ich meine, das wird ja nicht besser. Und ehrlich gesagt, da ist mir die Stadt auch zu schade, als dass ich dann den Schaden habe, weil etwas kaputt machen geht immer schnell. Denkt man nur ans Gesundheitssystem. Da war eine blaue Gesundheitsministerin und hat irgendwas von Patientenmilliarde dahergeredet. Und das war aber nicht eine Milliarde mehr für die Patienten, sondern eine Milliarde weniger, wie wir jetzt wissen. Und eigentlich war es ein Marketing-Gag, wie sie selber zugegeben hat. Etwas kaputt machen geht immer schnell. Und ehrlich gesagt, da ist mir die Stadt zu schade, nur um irgendjemanden zu entzaubern, Sachen kaputt machen zu lassen.
Die SPÖ Wien hat jedenfalls schon im Vorhinein ausgeschlossen, dass man eben mit den Freiheitlichen in eine Koalition gehen würde, dass, obwohl sie immerhin jetzt die zweitstärkste Partei geworden ist, auch auf Bundesebene hat man das ja schon vor der Nationalratswahl ausgeschlossen. Jetzt stellt sich die Frage, tut sich die SPÖ damit wirklich was Gutes? Also wird sie teilweise auch dafür gewählt, dass sie eben sagt, wir gehen nicht mit der FPÖ in eine Koalition, oder kostet diese Einstellung vielleicht sogar Wählerstimmen.
Sowohl als auch, und beides ist richtig. Also in Wien ist das die absolut richtige Strategie, im urbanen Bereich die FPÖ auszugrenzen. Auf Bundesebene ist das aus meiner Sicht die falsche Strategie und in anderen Bundesländern ebenfalls. Wir haben ja bereits ja Koalitionen erlebt oder auch Arbeitsübereinkommen. Ich denke hier nicht nur an das Burgenland, sondern genauso auch an Kärnten in den Nullerjahre, wo man miteinander auch koaliert hat bzw. Arbeitsübereinkommen hatte. Und nur weil das zum Beispiel für Wien richtig ist, muss es aber auch nicht fürs Burgenland oder auch für die Steiermark richtig sein. Das heißt, da hat natürlich die SPÖ durchaus ein Thema. Ja. Wie gesagt, in Wien, ja, ist das vollkommen richtig. Die Wiener SPÖ hat sich aber auch als die Wien-Partei positioniert. Auf der einen Seite Weltmeister, rund 300.000 geförderte Wohnungen, direkt oder indirekt. Ja. Also hat man die KPÖ auch, obwohl die auch zulegen konnten, haben die es nicht in den Gemeinderat, / in den Landtag reingeschafft. Das ist in Graz ein viel größeres Thema, genauso aber auch in Salzburg. Und gleichzeitig hat man die volle Breite auch mit besten Kontakten Richtung Wirtschaft, Wirtschaftskammer hin und hat versucht, hier wie mit einem Schneepflug durchzufahren. Damit drücke ich natürlich den politischen Mitbewerber auf der einen Seite nach links raus und auf der anderen Seite nach rechts raus. Und auf Bundesebene, wie gesagt, gibt es ja natürlich die Bruchlinien auch innerhalb der sozialdemokratischen Fraktion, wo man sicher darüber diskutieren wird. Ja, aber da gilt eines, Standort und Standpunkt. Wie gesagt, für Wien die richtige Entscheidung, für Kärnten oder vielleicht auch für die Steiermark vielleicht die falsche Entscheidung. Und da wird man dann, gehe ich schon aus, auch in Zukunft wohl auch dort wieder mal koalieren, weil sonst ist man immer nur der ÖVP ausgeliefert.
Na, das stimmt strategisch ganz sicher. Also, dass man strategisch da einen Nachteil hat, das ist so. Aber ehrlich gesagt, da bin ich lieber grundsatztreu und habe strategisch einen Nachteil. Und die inhaltliche Übereinstimmung, wenn es um Lösungen geht, mit der FPÖ ist einfach kaum vorhanden. Wenn es um die Frage geht, wo sind Probleme, ja, dann wird man wahrscheinlich zwischen allen Parteien nicht weit auseinander sein. Wenn man hinschaut, sieht man ja die Probleme. Die Frage ist ja, wie will ich sie lösen? Und ehrlich gesagt, von der FPÖ höre ich da einfach nie irgendetwas, was real irgendetwas mit einer Lösung zu tun hat. Und uns geht es ja darum, Lösungen zu präsentieren und eine gute Politik zu machen und nicht, sage ich einmal, von Problemen zu profitieren, sondern Probleme zu lösen. Vielleicht, und das ist ein diametraler Unterschied.
Vielleicht noch ein Vergleich auf Bundesebene, weil es vielleicht interessant ist. Bei der Nationalratswahl, Andreas Babler ist ja durchaus sehr politisch links positioniert. Ja?
Das ist das, was ihm zugesagt wird. Ja. Alle, die ihn kennen, gehen sie nach Dreiskirchen, die werden sagen, der ist Mitte.
Aber
und aus einem einfachen Grund. Glauben Sie wirklich, dass irgendein Linksextremer in Dreiskirchen über 70% macht bei einer Wahl?
Das ist ja ein total
falscher Frame, der mit der Realität so wenig
Es spricht ja keiner von Linksextrem, sondern zum durchaus linker positioniert als manche seiner Vorgänger. Ich denke hier zum Beispiel an Pamela Rendi-Wagner oder zum Beispiel auch an Werner Faymann. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Und da sehen wir zum Beispiel in Wien bei der Nationalratswahl 29,77%. Das ist kein schlechtes Ergebnis, war aber in der Bundeshauptstadt auch schon deutlich stärker, muss man auch sagen.
Gestern 10% besser.
Genau, und gestern um 10% besser, weil man auch in der moderaten Mitte hier versucht hat, Wählerstimmen zu bekommen. Da brauche ich natürlich aber auch den richtigen Kandidaten. Ja. Und das war zum Beispiel Michael Ludwig, der durchaus auch in den bürgerlichen Bereich hineinstrahlt, auch mit seinem Auftreten und so weiter. Also da hat man vieles richtig gemacht. Und wie gesagt, aus Sicht vom Jan Kreiner, ja, und der SPÖ Wien oder auch im, ich glaube, sie sind im dritten Bezirk engagiert, auch sehr stark, ja, ist das schon richtig Richtung FPÖ. Das muss aber zum Beispiel nicht auf Max Lercher, der ist Landesparteivorsitzender der Steiermark, gelten oder für Hans-Peter Doskozil im Burgenland oder genauso auch für die Kärntner Sozialdemokraten, wie auch immer dann in Zukunft dort die Partei führen wird, nach Abgang von Peter Kaiser.
Das hängt natürlich vor allem nicht nur von einem selbst ab, sondern auch von wie die FPÖ dort gerade beisammen ist und was die für eine Kultur hat und was das für Personen sind. Und das werden die vor Ort wohl besser wissen als ich aus Wien. Ich meine, ich aus Wien habe ja auch nicht, weiß ja auch nicht, wie die FPÖler in der Steiermark ticken.
Genau.
Aber also solche Entscheidungen werden immer lokal getroffen. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung auf Bundesebene, auf Bezirksebene und auch auf Landesebene, Also in Wien, im dritten Bezirk und auf Bundesebene mit der FPÖ ist kein Start zu machen.
Aber ist der Erfolg der Wiener SPÖ jetzt auch gleichzeitig ein Erfolg für die Bundes-SPÖ? Also kann man das so umlegen, für Andreas Babler jetzt auch irgendwie eine Unterstützung? Frage an Sie beide.
Also das eine ist, dass immer stärker differenziert wird zwischen den verschiedenen Ebenen.
Ja.
Also Bezirksebene kann ganz anders wählen als die Landesebene,
jetzt.
Kann ganz anders wählen als die Bundesebene und Europaebene ist noch einmal etwas anderes. Aber prinzipiell sage ich, ich spüre immer einen Rückenwind. Ob der Doskozil gewinnt, freue ich mich ja genauso. Und spüre ich ja auch einen Rückenwind, als wenn wir in Wien mit dem Ludwig gewinnen.
Okay.
Also das ist immer... Ein Plus ist ein Plus und da freuen sich alle in der SPÖ,
es ist
vom Neusiedler See bis zum Bodensee.
Wobei es ist nicht ein Plus war bei der Wienwahl, muss man auch sagen, es war ein
Minus. Aber man hat weniger verloren als erwartet.
Ja.
Der Punkt ist der, es ist natürlich ein Rückenwind, das stimmt generell für die SPÖ als Parteienfamilie, aber am Ende ist noch immer jede Wahl anders. Wie gesagt, die Menschen differenzieren vollkommen richtig und Frontman Dr. Michael Ludwig als Bürgermeister hat hier gezogen, war auch ein starkes Wahlmotiv, weil bei einer Direktwahl hätten ihm auch viel mehr Menschen gewählt als bei der Parteiwahl. Das sehen wir eigentlich bei jeder Umfrage, egal von welchem Institut.
Also, es bleibt vor allem spannend, was die Koalitionsverhandlungen betrifft, denn die SPÖ wird auf jeden Fall einen
wohl
Partner
brauchen. Wohl mit den Neos,
was sagen Sie
wohl mit den Neos?
Ganz zum Ende,
Naja, wir haben jetzt 5 Jahre eine Koalition gehabt, die sehr unaufgeregt hier einfach die, also quasi Politik gemacht hat in der Stadt. Das ist natürlich wahrscheinlich das Wahrscheinlichste.
Ja, aber man wird sondieren jetzt.
Aber es gibt 2 andere auch. Natürlich, wenn ich erfolgreich 5 Jahre und auch die Chemie passt und ehrlich gesagt...
Aber mit dem Wahlverlierer wird wahrscheinlich nicht zusammengehen nach Heinz-Christian Strache, also mit der ÖVP zum Beispiel.
Nein, also am wahrscheinlichsten, ehrlich gesagt, halte ich die Neos. Aber es gibt 2 andere Optionen auch, die auch alle ihre positiven Seiten haben. Also ich würde das jetzt nicht zu 100% alles andere ausschließen.
Ist natürlich auch geschickt, sich das offen zu lassen, um den Grünen und der ÖVP das nicht allzu...
Nein, weil da, am Ende geht es um die Stadt, ehrlich gesagt. Und mit wem man das Gefühl hat, dass man am meisten weiterbringt einfach. Ja.
Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen, Herr Kajan Kreiner, fürs Kommen und natürlich auch bei Ihnen, Haselmeier. Sie bleiben bitte noch bei uns. Wir werden nämlich dann gleich noch mit einem gewissen Johann Gudenus uns unterhalten. Der ist dann jetzt nämlich gleich als Nächstes.
So ist es. Nach einer ganz kurzen Pause sind wir dann nämlich gleich wieder zurück hier bei uns auf Puls 24. Unbedingt dranbleiben, es wird spannend.
So, da sind wir wieder. Weiter geht's mit Beide Seiten live und der Frage.
Ja, was bringt der Wahlerfolg in Wien der FPÖ eigentlich, wenn man gar nicht in Regierungsverantwortung kommt?
Ja, und noch eine Frage, die wir uns stellen. Ist die Politikkarriere von Heinz-Christian Strache eigentlich seit gestern tatsächlich zu Ende?
Und dazu begrüßen wir jetzt den ehemaligen Klubobmann der FPÖ, Johann Gudenus. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Nach wie vor auch Christoph Haselmeier hier bei uns im Studio. Herr Gudenus, die Frage zuerst einmal an Sie. Was machen Sie eigentlich derzeit? Haben Sie eine Funktion bei der FPÖ? Sind Sie noch Mitglied bei der FPÖ?
Ich habe keine Funktion. Ich habe das Ganze vor 6 Jahren zurückgelegt. Kann man auch sagen, ich war einer der Politiker, die sofort reagiert haben, wenn schwerwiegende Vorwürfe im Raum gestanden sind. Das Ganze hat sich ja aufgelöst. Mittlerweile.
Sie reden vom Ibiza-Video.
Ja, genau. Also, und dann gab es ja noch diese Casino-Vorwürfe. All das wurde eingestellt. Es gab da 10, 13 Verfahren. Also ich habe ab 10 aufgehört zu zählen, gebe ich zu. Alles eingestellt. Heute auch wieder eine Klage gewonnen gegen ein Medium und dergleichen. Da sieht man eben eine gewisse Kultur, die bei uns vorhanden war und ist, die man zum Beispiel beim Spitzenkandidaten der ÖVP nicht gesehen hat. Ich wurde auch nie angeklagt, sondern alle Verfahren wurden ohne Anklage eingestellt.
Aber sind Sie jetzt noch bei der FPÖ? Sind Sie noch Mitglied?
Ich bin der FPÖ immer treu geblieben und das ist ja meine politische Heimat. Daraus mache ich auch keinen Hehl und werde auch immer dieser Partei und dieser Gesinnungsgemeinschaft treu bleiben. Aber Funktion habe ich keine und ich bin als Unternehmer tätig. Beratend.
Heinz-Christian Strache wollte allerdings noch einmal zurück und eine politische Karriere starten, ist daran jetzt allerdings kläglich gescheitert, wie wir gestern gesehen haben bei der Wienwahl. Haben Sie eigentlich noch Kontakt mit Heinz-Christian Strache oder wann haben Sie das letzte Mal mit ihm telefoniert?
Wir haben natürlich, nein. Also wir haben vor einigen Wochen uns zufällig getroffen in der Stadt. Wir natürlich pflegen wir schon einen Kontakt und eine Gesprächsbasis, ist auch wichtig so und auch gut so. Aber die letzten Wochen haben wir weniger Kontakt gehabt, weil ich wollte mich da in Wahlkampfangelegenheiten einer anderen Partei nicht irgendwie weder einmischen noch irgendwie einbringen. Aber ansonsten habe ich kein Problem, mich mit ihm zu treffen. Ich wünsche ihm persönlich alles Gute, das meine ich auch vom Herzen, aber diese politische Aktion hat in meinen Augen nichts gebracht und jetzt hat er eben amtlich seit gestern oder heute, dass das Ganze eben gescheitert ist.
Ganz und gar nicht gescheitert ist die FPÖ, im Gegenteil, Stimmenanteil verdreifacht, ein guter Erfolg für die FPÖ in Wien. Gleichzeitig ist es ja so, dass die FPÖ de facto die letzten Jahre in keiner Landesregierung war, jetzt in der Bundesregierung auch keine Verantwortung, oder in der Landesregierung natürlich schon, aber in der Bundesregierung und auch in Wien nicht in der Regierung gesessen ist. So gesehen hätte man vielleicht sogar ein stärkeres Ergebnis erwarten können von den 30%, die man erreicht hat, 2015 ist man bei live dabei. Also ist es ein Erfolg am Ende oder sagt man, ist eigentlich noch Luft nach oben?
Die FPÖ hat natürlich eine Durststrecke hinter sich seit der letzten Wahl 2020 und mit 7% und sehr wenig Mandatan hat man natürlich relativ wenig Möglichkeiten im Vergleich zu jetzt mit 20%+ und 22 Mandatan. Es gibt ja noch eine kleine mehrheitsfördernden Faktor noch beim Wiener Wahlrecht. Der wurde reduziert um die Hälfte vor 10 Jahren. Gut, jedenfalls ist da viel mehr Möglichkeit vorhanden, den Mächtigen auf die Finger zu schauen, mehr Kontrollfunktion, Kontrollarbeit auszuwirken und zu bewirken. Da kann man viel mehr machen in den Ausschüssen, man kann viel mehr machen auch in den Kontrollorganen und auch in den Bezirken. Und da ist das Ergebnis ganz toll. Der Dominik Knepp hat wirklich alles gegeben, war ein toller Spitzenkandidat und wird die FPÖ auch weiter jetzt zu weiteren Erfolgen führen, da bin ich mir sicher.
Mhm. Wie sehen Sie das, den Erfolg der FPÖ? Ist der eben auch der Person Knepp zuzuschreiben, zuzusprechen oder womit hängt das zusammen, dass die FPÖ jetzt nach dem letzten Wien-Wahldebakel, wenn man es so nennen möchte, jetzt quasi wieder Phönix aus der Asche aufgestiegen ist?
Ja, auf der einen Seite Dominik Knepp ist ja auch jetzt angekommen in der Politik. Er hat ja kurzfristig 2020 übernehmen müssen und da war er überhaupt nicht bekannt. Ja. Und 100.000 freiheitliche Wählerinnen und Wähler sind damals zu Hause geblieben. Die waren schlichtweg einfach angefressen, nämlich auf die FPÖ. Gleichzeitig profitiert man natürlich auch auf Bundesebene. Auch da ist man stark. Aber wie gesagt, Herbert Kickl, ja, der ja erstmalig die FPÖ auf Bundesebene auf Platz 1 geführt hat am 29. September 2024, hat auch nur knapp über 20% in der Stadt Wien gemacht. Und der Herr Godenos hat es ja schon richtig auch angeführt. Man hat 7% gehabt, das waren genau 7,11%. Weniger Strukturen und so weiter. Und gleichzeitig, das ist nämlich der große Unterschied von 2015 zu heute, tut sich die FPÖ immer schwerer im urbanen Bereich. Ja, warum zum Beispiel? Ja, Thema Migration, Asyl, ein Dauerbrenner. Das hat natürlich die FPÖ besetzt. Aber viele junge Wählerinnen und Wähler haben in Wien Migrationshintergrund. Wenn Sie sagen, da kommt der böse Ausländer, ja, sehr salopp und direkt ausgedrückt, ist das für die Leute normal, ja, weil Mutter oder Vater oder beide, ja, einen Migrationshintergrund haben. In Kärnten, in gewissen Tälern fürchten sie sich noch immer davor. Ja. Dementsprechend ist ja auch dann der Anteil, ja, dort, und das ist ja das Skurrile, je weniger ich einen Ausländeranteil habe, desto, speziell im ländlichen Raum, desto höher sind die FPÖ-Stimmen. Je mehr Anteil ich habe an Ausländer, desto niedriger sind oftmals die FPÖ-Stimmen. Eine Ausnahme gibt es in Wien, das ist die Simmeringer Heide, aber das ist ein eigener Fall. Die ist nämlich total blau.
Aber warum ist es dann so, weil man sich dann dort denkt, oder die Leute, die damit leben, mit viel Migration oder Integration, sich einfach denken, na, so schlimm ist eh nicht, oder wie kann man
naja, stellen Sie sich vor, jetzt, ich kenne jetzt Ihre Familienverhältnisse nicht, aber es geht mir ja nichts an, aber jetzt Ihre Mutter würde jetzt aus Polen kommen, der Vater würde jetzt aus Serbien kommen, ja, dann haben Sie natürlich Migrationshintergrund. Ja. Wenn Sie dann sagen, jetzt ist der böse Ausländer und so weiter und die kennen alle nicht Deutsch, oder auch wenn Sie einen muslimischen Hintergrund haben, zum Beispiel aus der Türkei, ja, auch da gibt es ja viele, die in der zweiten, dritten Generation hier sind, ja, die sich was aufgebaut haben. Deswegen hatte das auch die FPÖ in diesem Wahlkampf ja erkannt. Der HC Strache ja voll drauf geprügelt. Ja. Da ging es ja auch unter anderem um den türkischstämmigen Kandidaten. Aber eine Weltstadt wie Wien bekommt hier immer mehr Anteil. Ja. Und deswegen hat man ja auch gesagt, die hier quasi fleißig arbeiten, ja, die auch einzahlen ins System, so quasi, die sind ja in Ordnung, nur es geht darum, wenn man Sozialhilfe und Co. empfängt, Stichwort diese syrische Familie, die ja immer wieder auch bei Puls 24, Puls 4 und Krone TV Talk ja diskutiert worden ist mit den 4.600 €, da, das geht nicht, aber da ist, wie gesagt, die Oberkante erreicht von den
Platz. Also die Angst vor Ausländern dort am größten, wo es keine gibt, kann man zusammenfassend sagen. Bitte, geht
ich möchte kurz einhaken, auch weil das ja vollkommen richtig ist. Wir haben in Wien 45% der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. In den Schulen schaut es ja zurzeit noch viel höher aus, weil das Ganze ja von der jungen Generation nachkommt. Und natürlich wurde es im Wahlkampf ja sehr gut gemacht auch, sich auch zu öffnen und zu sagen, wir sind für die Anständigen da, die sich integrieren, ja, und machen da eine ganz klare Differenz zwischen denen, die sich integrieren und auch Leistung bringen, und denen, die sich in die soziale Hängematte des Herrn Bürgermeister Ludwig auch hineinbegeben, wo ja nicht die Schuld sind, die kommen eigentlich, sondern der Bürgermeister Ludwig eigentlich diese Hängematte ja bereitstellt. Und ich höre auch das Ergebnis der SPÖ jetzt nicht so jubelnd feiern, sondern die haben doch ihre paar Prozente verloren, sind unter 40% gefallen. Das ist schon noch eine magische Marke, und das ist natürlich auch ein Faktor, wo man sieht, die FPÖ hat sich insofern bezahlt gemacht, weil sie genau eben auch Themen anspricht, die der SPÖ zu Recht wehtun. Und das sieht man in Zukunft sicherlich auch, dass die FPÖ unter Dominik Knapp die nächsten 5 Jahre im Landtag und Gemeinderat, und das ist, wie Sie richtig gesagt haben, das sind genau die unterschiedlichen Gremien, aber dieselben Personen, sei es Wien ist Land und Wien ist Stadt, dass hier die richtigen Themen angesprochen
werden. Da hätte ich gleich eine Frage dazu. Das ist nämlich spannend, dass Sie es ansprechen. Dominik Knapp selbst sagt ja, er wäre bereit zu regieren. Sagt auch, wenn die SPÖ uns fragt, dann gehen wir als FPÖ gerne noch in eine Regierung. Ja. Gleichzeitig gibt es viele FPÖ-Wählerinnen und Wähler, das werden Sie auch bestätigen können, die sagen, na, eigentlich wollen wir die FPÖ eben als starke Kontrollfunktion, starkes Kontrollorgan im Landtag. Wie interpretieren Sie da auch?
Also ich denke, die FPÖ wäre oder ist zu beiden fähig. Die Kontrolle hat sie die letzten Jahre auch immer gezeigt in Wien. Ich kann mich erinnern, was wir auch einmal alles gemacht haben, oder die letzten 5 Jahre unter Dominik Knapp. Und natürlich das Angebot an die SPÖ steht, wir wollen mitregieren, die FPÖ will mitregieren, weil die Verantwortung natürlich ganz klar sichtlich ist. Die Menschen wollen natürlich auch, dass die FPÖ was mitzureden hat. Und wenn man das Wahlergebnis ernst nimmt, so sieht man ja, sagen wir 39% SPÖ, 21% FPÖ, wäre also eine breit getragene Regierungsmehrheit. Noch kurz zur kleinen Korrektur. Die FPÖ sitzt ja in der Stadtregierung, im Stadtsenat, hat auch ein Stimmrecht, aber wird durch die etwaige Koalition, die jetzt kommen wird und wir sehen, natürlich überstimmt. Also man sitzt natürlich mit Sitz und Stimme im Stadtsenat drinnen, aber wird natürlich klarerweise immer durch die herrschende Koalition niedergestimmt. Das ist einmal zur Arbeit der Regierung, wo es immer heißt, die FPÖ kann nicht mitreden. Natürlich kann man auch dort sich zu Wort melden, man kann dort kontrollieren, nicht nur im Gemeinderat, sondern auch in der Stadtregierung, im Stadtsenat.
Aber ist es nicht ein bisschen schade prinzipiell auch für die FPÖ, dass das eigentlich die einzige Partei ist, die von den anderen, nicht von allen, aber immer wieder kategorisch schon im Vorhinein vor einer Wahl ausgeschlossen wird?
Das ist ein Problem. Das ist ein Problem der Demokratie an sich.
Dass es immer nur die FPÖ ist.
Naja, der Grund ist das relativ eindeutig, und das sieht man ja nicht nur in Österreich und in Wien, sondern in ganz Europa, dass es da gewisse politische Kräfte gibt, wie auch die FPÖ oder andere Parteien in anderen Ländern, AfD zum Beispiel in Deutschland, die einem herrschenden System, das sich, sage ich mal, seit mehreren Jahrzehnten sehr breit gemacht hat und in Wien am breitesten überhaupt, was möglich ist, diesem herrschenden System gefährlich werden kann. Gefährlich im Sinne von Aufrütteln und Veränderung. Und diese Partei, die hier eine Änderung im positiven Sinne für die Menschen herbeibringen könnte, aber dem System, diesen, ich sage mal, wirklich politisch satt gefressenen System und auch einem wirklich an Korruption grenzenden System, das also durchaus vorhanden ist, gefährlich werden kann. Das ist nur die FPÖ oder die Parteien in anderen Ländern. Da hängt da viel damit zusammen. Die wissen ja, die Stadt Wien pumpt 100 Millionen Euro pro Jahr in den Medienbereich über den Presseinformationsdienst und Dutzende Millionen Euro in Vereine, in links-linke Vereine und Gesellschaftsvereine oder Kulturvereine. Aber die nicht gefördert werden vom Steuerzahler.
Bitte. Lassen wir das gerne gleich beantworten. Ist das der Grund dafür, warum die FPÖ oftmals kategorisch ausgeschlossen wird, oder sind es auch die vielen Skandale, die da immer wieder auftauchen, warum andere Parteien nicht mit der FPÖ zusammenarbeiten wollen?
In Wien gibt es kaum einen Wähleraustausch zwischen SPÖ und FPÖ, bis auf die Flächenbezirke, und wie schon früher beim vorigen Talk gesagt, der urbane Sektor, der tickt anders. Das heißt, da gibt es quasi kaum Berührungspunkte mit der SPÖ. Natürlich auch die Einzelfälle, die wir auch jetzt wieder gehabt haben, spielen hier selbstverständlich eine Rolle in einer urbanen und liberalen Stadt wie Wien. Für mich aber noch interessanter als hier dieses Verhältnis SPÖ-FPÖ ist, gestern war schon sowas wie ein historischer Tag für mich, ja. Muss man mal aufpassen mit diesem Satz, historischer Tag. Warum? Wir haben quasi das Ende der Spaßparteien erlebt, ja. Die Bierpartei, die ist gar nicht mehr angetreten, ja, und HC Strache hat einen politischen Bauchfleck der Sonderklasse hingelegt. Ich habe auch hier mehrfach gesagt, politisch mausetot. Heute sage ich politisch mausetot mit nur einen Bezirksrat und das in Floridsdorf. Also jetzt Hunderttausende Euro. Bin ich schon gespannt, wie man das zurückzahlen will. Vielleicht geht die Partei in Konkurs, aber er ist absolut gescheitert, also und das ist das Ende.
Das ist ja auch das, was viele Meinungsforscher schon vorher gesagt haben. Ja. Er wollte es halt wissen.
Ich hätte noch eine Frage noch dazu, was mich schon interessiert. Unter Heinz-Christian Strache war die FPÖ immerhin in der Regierung und hat auch den Vizekanzler gestellt. Also es ist nicht so, als hätte die FPÖ nicht auch regiert oder würde jetzt gerade regieren in sehr vielen Bundesländern. Und der Herbert Kickl schaut es nicht so aus, als würde man in absehbarer Zukunft in einer Bundesregierung landen. Im Gegenteil, ist die Parteiführung auf Bundesebene vielleicht auch ein bisschen zu radikal in manchen Bereichen? Müsste man sich da vielleicht ein bisschen mehr auch mit den anderen Parteien arrangieren, um eben dann sehr wohl in Regierungsverantwortung zu kommen?
Wir sitzen zurzeit in so vielen Landesregierungen wie noch nie und wir haben einen Landeshauptmann mit Marek Hunasek. Also das ist ja wirklich eine ganz tolle Sache.
Ja, aber das heißt, die FPÖ ist ja dort auch schon Teil des Systems und nicht mehr gegen das System, sondern ganz im Gegenteil in der Regierung.
Gut, aber das System ist ja nicht gleich Regierung, sondern System sind gewisse Inhalte, die laufend vertreten werden zum Eigennutzen und zum Gegennutzen gegen die Bevölkerung. Das ist, man muss ja regieren, um das System zu ändern. Anders geht es ja nicht. Dazu gibt es Wahlen. Deswegen ist auch gut, dass die FPÖ kandidiert, dass sie gewählt wird und natürlich sich auch bewirbt, mitzuregieren in Wien. Aber ich kann mich auch erinnern an das Gespräch mit dem Herrn Bürgermeister Röppel, mit dem ich unter vier Augen ganz gut reden konnte, muss ich sagen. Aber natürlich politisch das Ganze sehr 180 Grad anders war, klarerweise. Nicht 360, wie die Baerbock gesagt hat, 180 Grad. Und da sind wir zusammengesessen nach der Wahl. Und ich habe gesagt, bitte, wir sind jetzt eine starke Partei mit 31%, 4 Stadträten, davon ein Vizebürgermeister. Wir wollen bitte Ressorts haben, wir wollen arbeiten. Und ich schlage vor, er müsste gar nichts hergeben von seinen Ressorts. Ich meine, besser, je mehr, desto besser. Aber wir nehmen ein neues Ressort, Sicherheit. Da hätte man eine pragmatische Lösung gehabt.
Also meine Frage
so nach dem Motto, ich wollte es nur berichten, dass die Willigkeit vorhanden ist und der Bürgermeister Hauptbürger das eben so abgeht an Burli, das wird sicherlich
ist
nicht spielen.
Ist Herbert Kickl zu radikal oder
nein, natürlich nicht. Nein, im Gegenteil. Herbert Kickl ist, glaube ich, überhaupt nicht radikal, sondern spricht da genau die Mitte der Bevölkerung an, die Normalität. Und genau das ist in Zeiten der vielschichtigen Abnormalität auch in der Bundesregierung, in der jetzigen Fehl am Platz.
Warum dadurch wieder nicht in Regierungsverantwortung?
Naja, aber schauen Sie, wenn man das Ganze hinterfragt, was ist die letzten Monate passiert? Trump kommt als Präsident. Es gibt ein Tauwetter zwischen Russland, USA wegen der Ukraine. Die EU in gleichem Maße radikalisiert sich Richtung NATO. Und die Frau Meinl-Reisinger als Außenministerin ist ja gerne bereit, auch Österreich, das neutrale ich wollte nur was erklären. Ich meine, ich muss schon eine
Breite. Bleiben wir beim Thema vielleicht.
Ich begründe es gerade und es dauert ein bisschen, weil es vielleicht ein bisschen auch durchdacht ist. Ja. Kommt auch vor. Gut, jedenfalls, die Meinl-Reisinger will uns ja als neutrales Land in den NATO führen. Gut, und ein Herbert Kickl wäre einer als Bundeskanzler, der in Brüssel sicherlich nicht dieses Konzert Richtung Kriegstreiberei, und das haben wir, mitspielen würde. Die haben eh schon den Orban, der ist schon ein Stachel im Fleisch. Die haben vielleicht den Wilders, die Meloni ist in manchen Fragen so, in manchen so.
Ja. Aber Kickl kennt sich ja ganz gut mit Orban.
Das meine ich ja nicht. Ich rede von der EU-Nomenklatur. Die haben schon einen Orban, der einen auf die Nerven geht, das meine ich damit. Die hätten dann einen Bundeskanzler mehr, der einen in die Suppe spucken könnte. Ja. Gut. Somit gab es einen Befehl aus Brüssel von der EVP an die ÖVP. Nein, mit der FPÖ darf nicht regiert werden. Und da gibt es auch viele Indizien dafür.
Mhm. Wollen Sie noch darauf antworten?
Nein, also wie gesagt, das Thema ist natürlich, die FPÖ ist hier in so viel Regierungsfunktionen wie noch nie auf Landesebene, aber es ist natürlich schwierig auf Bundesebene. Da glaube ich eher sogar, dass man einfach keinen Kompromiss eingehen wollte, weil man schon auch erkannt hat, dass wir ein Milliardenloch haben und den Einsparungen. Und da hätte man auch beim eigenen Klientel einsparen müssen. Da wären die Freiheitlichen wieder runtergerauscht. Also am Ende, glaube ich, eine strategische Entscheidung der FPÖ. Man kann noch eine Wahl warten und dann noch stärker werden.
Gut, Fakt ist, die nächsten 2 Jahre finden mal keine Wahlen statt in Österreich. Österreich, was für Herbert Kickl wahrscheinlich ganz gut ist, weil er kann er weiterhin ohne Verantwortung übernehmen zu müssen natürlich dann noch die Regierenden vor sich hertreiben, wie es so schön heißt. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen natürlich, Herr Gudinus, fürs Kommen. Danke, kommen Sie gerne wieder. Sie bleiben
wieder da.
Ein bisschen bei uns. Genau, wir reden nämlich gleich noch weiter.
Ja, wir haben noch was zu besprechen. Und zwar geht es da heute um den Rücktritt des ÖVP-Spitzenkandidaten bei der Wien-Wahl, um Karl Mara. Der hat nämlich den Hut genommen und hat gesagt, er übernimmt die volle politische Verantwortung für dieses Wahldebakel am gestrigen Sonntag.
Ich übernehme für dieses Ergebnis die volle politische Verantwortung und werde als Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei zurücktreten. Die Wiener Volkspartei braucht nun einen neuen Landesparteiobmann, der einerseits über breite Mehrheiten innerhalb der Partei verfügt und andererseits, das ist mir ein besonders wichtiges Anliegen, auch Brücken zu allen anderen Parteien und zur Stadt bauen kann. Und diese Persönlichkeit ist unser Bezirksvorsteher für den ersten Bezirk und Präsident der Wiener Stadtakademie, Markus Fiegel.
Und über diesen Rücktritt sprechen wir jetzt auch mit unseren Gästen, und zwar mit Politikanalystin von Puls24, mit Manuela Reidl.
Hallo.
Und nach wie vor unser Gast Christoph Haselmeier.
Auf in die letzte Runde.
Auf ins letzte Gefecht heißt es für Karl Mara, der heute zurücktritt. Der hat damit das letzte Gefecht hinter sich. Manu, wie interpretierst du diesen Rückzug? War das absehbar?
Notwendig vor allen Dingen. Es haben ja schon die Spatzen vom Dach gepfiffen, bevor noch das Wahlergebnis offenbar war. Sehr viele innerhalb der ÖVP waren totunglücklich über die Strategie, die Karl Mara mit seinem Team eingeschlagen hat in dem Wahlkampf. Die fanden die Plakate zu flapsig mit diesen Sprüchen, die man da gesehen hat, wie Mutter, der Mann mit dem Koks ist bald nicht mehr da. Die fanden es ein bisschen reduktiv zu sagen, gut, wir stürzen uns voll aufs Thema Verkehr mit den Parkplätzen, wir stürzen uns voll aufs Thema Sicherheit, weil schon damals, als diese Strategie entworfen wurde, die Befürchtung war, das ist viel zu spitz für die christdemokratische Partei. Das ist viel zu sehr angelegt rein auf die Strategie, wir holen Stimmen von der FPÖ zurück. Oder eigentlich muss man ja sagen, wir behalten die Stimmen der FPÖ, die wir im Jahr 2020 bekommen haben. Und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Vor allen Dingen, weil es sehr, sehr viele Bezirke gibt, wo Stammwählerschaft da ist seitens der ÖVP. Ich sage jetzt nur Stichwort Döbling. Ja, die konnten über diese Art von Wahlkampf, wo quasi das Motto war, auffallen um jeden Preis und Mauern gegen die FPÖ, die konnten damit einfach überhaupt nichts anfangen.
Was ist da schiefgelaufen bei der ÖVP? Waren es die Wahlplakate, diese eher unauthentischen für einen Karl Mara? Also ich spreche da zum Beispiel an Deutsch ist Pflicht, Habibi, die wir ja kennen und auch besprochen haben. Oder war es vielleicht sogar eine Strategie der ÖVP, dass man sich gedacht hat, okay, bei der Wahl werden wir jetzt sowieso wieder abgestraft. Naja, wir nehmen jetzt Karl Mara, werden dann noch nicht einen Jungen quasi dorthin stellen, den wir vielleicht aufbauen wollen, der dann auch gleich abgestraft wird. Wir pfeifen auf diese Wahl und setzen alles auf die kommende in 5 Jahren.
Nein, das ist natürlich nicht passiert. Aber das Lieblingsplakat der ÖVP Wienspitze ist gar nicht gekommen. Das hätte nämlich geheißen Karl statt Kalifat. Und da gab es dann Widerstand von 23 Bezirken, die gesagt haben, sie hängen so etwas gar nicht auf. Was ist passiert? Auf der einen Seite hat man zwar die richtige Analyse gehabt, indem man gesagt hat, ÖVP und FPÖ sind miteinander kommunizierende Gefäße. Jetzt kommt aber der Zeigefinger nach oben und das große Aber. Ja, aber, wie Manuela Reidl schon richtig angesprochen hat, verbrelle ich hier als christdemokratische Partei diese bürgerliche Mitte. Klassische, zum Beispiel, sage ich jetzt einmal, Ottmar Karas Wählerinnen und Wähler und urbane Stadt tickt ja auch anders. Ja, das haben wir auch gesehen. Damit hat dann das Schmidt-Schmiedl-Prinzip gegriffen auf der einen Seite. Das heißt, die quasi den härteren Gang hat wollten gegenüber den Ausländern, gegenüber den Migranten, ja, haben sowieso die Freiheitlichen und Dominik Knepp gewählt. Dann ist man ausgeronnen auch Richtung Neos, also auch in den inneren Bezirken, die gesagt haben, zum Beispiel Bildung ist mir eine Herzensangelegenheit. Es waren auch viele Jüngere, die zum Beispiel auch Kinder haben. Und gleichzeitig hat dann die Barbara Nowak, die Landesparteisekretärin der SPÖ und Wahlkampfmanagerin der SPÖ, hier auch die Mitte angesprochen. Ja, und da gab es jetzt, ich nenne das immer sehr gerne, die Hofratswitwen und Co., die dann auch die SPÖ gewählt haben,
Stichwort früher, wie es in Niederösterreich war, Erwin Bröll, der ist auch durchgefahren und so ist es dann passiert. Und am Ende ist man auf allen Seiten untergegangen und das hat jetzt zu diesem zweitschlechtesten Ergebnis der Geschichte geführt.
Die ÖVP geht also unter bei der Wienwahl, alles andere ist untergegangen, sind die Grünen, die können sich über einen Erfolg freuen unter Judith Püringer.
Absolut, vor allem hat man das Judith Püringer zu Beginn des Wahlkampfes nicht zugetraut. Die ist praktisch eine Quereinsteigerin, ne? Die ist erst seit 5 Jahren überhaupt Politikerin in Wien. Und man hat scheinbar alles auf diese Karte gesetzt. Man hat vorher oft analysiert, vielleicht ist die zu ruhig, vielleicht ist sie zu pragmatisch, vielleicht setzt sie sich in Diskussionen zu wenig durch. Aber man hat es nicht so gemacht wie die Neos, die ja bewusst hergegangen sind und gesagt haben, Spitzenkandidatinnen finden wir top, aber uns wählt man für die Inhalte. Nein, die Grünen haben auch versucht, Judith Püringer als Person aufzubauen. Man hat ja zuletzt, die Kollegen vom Standard haben das errechnet, auch herausgefunden, dass die Grünen mit Abstand am meisten für Social Media Wahlkampf ausgegeben haben. Nämlich 3-mal so viel wie die, die auf Platz 2 waren in Sachen Ausgaben. Das waren dann die Neos. 300.000 Euro, genau in 30 Tagen in diesem Intensivwahlkampf. Und da ist sehr, sehr viel auch aufgebaut worden, die Profile von Judith Püringer. Und das hat anscheinend funktioniert. Also ich glaube, da hat einerseits die Themensetzung gut funktioniert. Andererseits haben die auch ein bisschen profitiert von den Schwächen der Bürgerlichen. Da war es auch wieder gut, dass die Judith Püringer als Pragmatikerin rüberkam und auch da die ausrinnende ÖVP so ein bisschen zumindest anzapfen konnte. Und es war offensichtlich auch ein Erfolgsfaktor, auf welchen Plattformen man versucht hat, Wählende zu erreichen. Also da hat die Strategie einen guten Erfolg gezeitigt und für die Grünen auch so eine Trendwende herbeigeführt.
Ja, die Kommunikationsabteilung hat einen tollen Job gemacht. Die Püringer selber hat überrascht in den unzähligen Elefantenrunden, die es auch gab.
Ja. Sie aber auch ein Wahlmotiv.
Und ja, natürlich war sie schlussendlich ein Wahlmotiv. Am Anfang war sie überhaupt nicht bekannt, als darüber diskutiert worden ist, dass sie überhaupt die richtige Spitzenkandidatin hat sich sehr gut verkauft und auch im bürgerlichen Bereich reingestrahlt. Da gab es sicher auch, ich denke, ein Hebein. Viele, das war eine Vorgängerin von ihr, die war sicher links außen, auch bei den Grünen politisch zumindest positioniert. Und dann hat man mit der Lobau das Thema auch getroffen, zum Beispiel auch Natur, wo man innerhalb der SPÖ des Klientels reingespalten hat, weil die Bezirke, ja, die der SPÖ wollten natürlich den Tunnel und die Wählerinnen und Wähler dort, die inneren Bezirke, die waren da schon durchaus kritischer und man hat also mit diesem Wort auch auf eine rote Taste gedrückt und das Ergebnis ist in Wirklichkeit eine Sensation für die Grünen, deutlich stärker auch als in den Umfragen prognostiziert.
Jetzt gehen wir vielleicht einen Schritt weiter und zwar zu den Neos, denn aber trink gerne einen Schluck
Wasser. Ich habe gerade einen Schluck getrunken, das hat leider nichts gebracht.
Also, ich werde versuchen, kurz weiter zu sprechen. Die Neos sind ebenfalls Wahlsieger bei dieser gestrigen Wienwahl. Zumindest haben sie sich noch einmal verbessern können. Und die wollen ja ganz eindeutig diese 5 Jahre, die sie jetzt schon mit der SPÖ regiert haben, gemeinsam in Wien, auch noch einmal fortsetzen und scheinen da auch die besten Chancen zu haben.
Also ich würde die Analyse zweiteilen. Einerseits natürlich ist es ein Freudentag für die Neos, dass sie wieder die Möglichkeit haben, dass es sich überhaupt ausgeht, weiter mit der SPÖ zu regieren. Das war ja das eigentliche Wahlziel, wenn man ganz ehrlich ist. Zweitens ist es natürlich schön, wenn man an der ÖVP knapp vorbeiziehen kann. Das ist auch ein wunderschönes Signal. Aber drittens muss man schon sagen, dafür, dass die Neos nur im urbanen Raum stattfinden, dafür, dass die ÖVP derartig geschwächelt hat und man daher sehr viel bürgerliches Wählerinnenpotenzial in Wien hatte, das frei geworden wäre, dafür, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dafür finde ich das Ergebnis eigentlich gar nicht so berauschend. Konnte ich diesen Jubel gestern nachvollziehen, das war vor allem die Erleichterung.
Nach der Trendprognose,
wo es ja kurz so aussah, oh nein, mit den Neos ist gar keine Stadtregierung mehr möglich und wenn, dann braucht man eine Dreierkoalition. Das war so ein richtiges Gott sei Dank. Aber, aber heute, so mit Amtag Abstand betrachtet, muss man sagen, nein.
Wie ist der Meinungsforscher?
Ich stimme der Manuela Reidl auch hier zu. Die Neos waren auch schon stärker bei Nationalratswahlen in Wien, haben natürlich das Thema gehabt, zwar unbekannte Spitzenkandidatinnen und die sind auch aus meiner Sicht auch nicht viel bekannter geworden im Vergleich zum Beispiel von der Judith Püringer. Aber eines ist klar, es ist ein Plus. Ja, man ist Vierter, man hat die ÖVP hinter sich gelassen und man wird unter Lene Meraus definitiv wieder der Koalitionspartner der SPÖ werden. Die hat jetzt das Glück, dass sie mit allen miteinander eine Koalition bilden könnte, aber die NEOS kennt man, da hat man Vertrauen, das ist die höchstwahrscheinliche Variante.
Na, schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. Wir bedanken uns auf jeden Fall beim Meinungsforscher unseres Vertrauens.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank auch, Manuela Reidl,
bis morgen.
Für deine Analyse. Dir geht's wieder gut, Jakob?
Mir geht's wieder besser. Ich habe mich zu fangen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kamera aus. Viel Vergnügen mit Wild umstritten. Bis
und
morgen.
Und mit Werner Secker.